Zum ersten Mal in dieser Saison ist es Rot-Weiß Essen gelungen, 2 Siege hintereinander einzufahren. Gestern gab es auf der Bielefelder Alm einen 2:1-Sieg. Ein bisschen überraschend. Wir analysieren natürlich ausführlich das Spiel hier heute im Talk. Außerdem ist bis Montag 18 Uhr noch das Transferfenster geöffnet und wir besprechen, ob vielleicht doch noch ein Spieler an die Hafenstraße kommt oder ob noch einer geht. All das in dieser Folge.
Von der Hafenstraße. Inside RWE, ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr beide hier heute im Studio mit dabei seid. Wotzi zu meiner Rechten. Hallo. Martin Herms zu meiner Linken.
Hallo.
Das zweite Mal in Folge, dass wir hier über einen Sieg sprechen können. Das gab es in dieser Saison noch gar nicht.
Nee.
Das hat RWE bisher nicht geschafft. Martin, du hast letzte Woche nach dem Sieg gesagt, es war noch kein Befreiungsschlag. Jetzt ist es einer oder ein kleiner? Wie
jetzt
würdest du sagen?
Jetzt kann man auf jeden Fall davon sprechen. Ich habe das bewusst letzte Woche ein bisschen nüchterner analysiert, weil RWE hat nichts anderes als einen Pflichtsieg errungen. Zwar in imposanter Art und Weise, aber es war eben ein Pflichtsieg. RWE musste gewinnen. So, und jetzt hat man es wirklich mal geschafft, ein Ausrufezeichen zu setzen. Da kann man schon von einem Befreiungsschlag sprechen, auch schon tabellarisch, da man ja die Abstiegsränge verlassen hat. Aber es geht ja auch immer um die Art und Weise, denn man hat nicht irgendwo gewonnen, sondern bei Arminia Bielefeld, bei einem der absoluten Aufstiegskandidaten, eine Mannschaft, die sich extrem verstärkt hat, noch im Winter mal eben lettischen Nationalspieler aus dem Hut gezaubert mit Ulrikis, Joel Grodowski, der übrigens von Tobias Kraulich völlig aufgefressen wurde, geholt. Also auch Transfers mit Signalwirkung, aber auch die Art und Weise, wie dann RWE gerade in der ersten Halbzeit auch mit Ball gespielt hat. RWE hatte mehr Ballbesitz, RWE hatte mehr Torschüsse, meiner Meinung nach verdient, mit 1-0 in die Pause gegangen und hat es dann eben am Ende wegverteidigt. Also auf jeden Fall ein Statement, kann man schon sagen.
Wotzi, hat dich das überrascht, wie gut RWE aufgetreten ist und vielleicht auch wie schwach Bielefeld? Martin hat es gesagt, die sind eigentlich voll oben dabei.
Beides. Ich würde lügen, wenn ich was anderes behaupten würde. Ich habe auch in unserer letzten Sendung gesagt, RWE wird in Bielefeld verlieren. Ich glaube, die RWE-Fans, die Mehrheit, würde mir da recht geben. Klar, man denkt immer an das Gute, aber im Endeffekt Bielefeld, ja, bärenstark, wie Martin gesagt hat, braucht man ja nur den Kader anzuschauen. Kam beides zusammen. RWE hat überragend gespielt, erste Halbzeit vor allem. Zweite Halbzeit, natürlich war das ein bisschen zittern, aber das gehört dazu, zu so einem Auswärtssieg. Da brauchst du einen guten Torwart, brauchst das Spielglück. Aber erste Halbzeit, das hat mich alles an die vergangene Saison erinnert eigentlich so ein bisschen und den Aufstiegskampf. Sehr dominant, vor allem die rechte Seite, Eitschberger, fand ich überragend, war kaum aufzuhalten. Kraulich frisst Grodowski auf. Das habe ich nicht verstanden, muss ich sagen. Respekt an Tobias Kraulich.
Verteidigen kann
der
Junge. Ja.
Das kann er, der kam überhaupt nicht ins Laufen. Joel Grodowski braucht noch einen Raum, um sich so ein bisschen frei zu laufen. RWE hat alles zugemacht, also war top eingestellt von Uwe Koschinat, kann man nicht anders sagen. Und Bielefeld, ja, für mich war die erste Halbzeit der Bielefelder bodenlos. Also ich war erschrocken. Easy Young war hypernervös, meiner Meinung nach. Ich glaube, der wollte es allen zeigen. RWE hat einen Fehler begangen, dass sie denen keinen neuen Vertrag angeboten haben. Nach dem Spiel muss man sagen, ja, die RWE-Verantwortlichen haben ihn lange beobachtet und schon gewusst, warum Easy Young irgendwann die Hafenstraße verlassen musste und das im vergangenen Sommer der Fall war, kam gar nicht zur Entfaltung. Und überhaupt, das wirkte so behäbig und so ideenlos, zum Teil lustlos. Da will ich niemanden unterstellen. Aber ich habe gedacht, wann kommt die Arminia denn mal so? Ne? RWE macht das so gut. Kann man sich aus Essener sich freuen, aber ich habe gedacht, das kann doch nicht die Arminia sein. Dann kam die zur zweiten Hälfte, vielleicht 10 Minuten, so ein bisschen Dauerdruck, dann kam RWE, ja, dann hat Bielefeld ja diese Großchance. Zum 1-1 und direkt im Gegenzug 2-0 und dann wird es schwer.
Ja.
Und da hat man auch gesehen, dass RWE mittlerweile auch stabil ist. Obwohl sie das eine Gegentor gefressen haben, haben dann noch so 2-3 Dinger zugelassen. Aber dann hatten die natürlich einen sensationellen Jakob Golz im Tor.
Ja.
Das gehört dazu, wie gerade schon erwähnt. Du brauchst einfach so einen Keeper, du brauchst auch so einen Keeper, um in der Liga zu bleiben. Und das hat Rot-Weiß Essen. Und vielleicht nochmal ganz kurz Arminia Bielefeld zum Schluss. Da sieht man ja auch, ne? Jammern auf hohem Niveau und wie verrückt das Geschäft ist. Du bist im DFB-Pokal-Viertelfinale, du bist Tabellensechster mit 4 Punkten Abstand auf Platz 3 und was hört man da nach dem Spiel? Kniat Rausrufe. Der Kapitän zeigt die Scheibenwischergeste und und den Vogel zu den Fans. Alle sprachlos, aber da sieht man ja auch, wie hoch so Erwartungen sein können. Ne?
Ja, du hast Jakob Golz angesprochen, darüber sprechen wir auf jeden Fall gleich auch noch, über seine Situation in Essen. Ich würde erstmal
Szene des Spiels.
Martin, dich fragen, was hast du dir rausgesucht gestern? Was ist dir im Kopf geblieben?
Also offensichtlich ist natürlich die Szene vor dem 2-0 von RWE, die würde ich aber zur Beschreibung Wotzi gleich noch überlassen. Ich möchte über die Szene sprechen, ja, bei der RWE schon Glück hatte, muss ich sagen, nämlich dieses nicht gegebene Foul von Rios Alonso kurz vor der Halbzeit. Ja, bei allem Lob für RWE, für diese Leistung, muss man auch sagen, dass natürlich auch ein gewisses Matchglück dabei war. Rios Alonso hatte wenige Minuten vorher gelb gesehen, läuft seinem Gegenspieler dann in die Hacken. Also RWE hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn es dafür gelb-rot gibt. Ist eine Form von Matchglück, die sich Rot-Weiß natürlich auch erarbeitet hat, keine Frage. Man hatte ja auch im Laufe der Saison einige strittige Entscheidungen gegen sich. Ich erinnere mich da an diese rote Karte gegen Altsberger gegen den SC Verl. Diesmal blieb es ohne Folgen, da hat RWE Glück gehabt. Ich glaube, Koschnert hat es auch so gesehen, er hätte ihn ja sofort in der Halbzeit auch runtergenommen.
Weil er wusste, noch eine Aktion.
Deswegen, klar, wenn Rot-Weiß da eine gelb-rote Karte kassiert, kurz vor der Halbzeit, kann das Spiel möglicherweise ganz anders verlaufen.
Wotzi, was hast du da rausgesucht?
Meine Szene des Spiels ist der Doppelwechsel der Bielefelder. Young und Grodowski raus, Saren, Rehn, Basé und Biancardi, glaube ich, rein. Ja, das spricht natürlich für die Essener Leistung. Erstmal von Rios Alonso, Young ausgeschaltet, Kraulich, Grodowski ausgeschaltet und in der zweiten Halbzeit hatte ich schon Sorge. Wie Martin gesagt hat, Rios Alonso musste runter, weil er durfte sich nichts mehr erlauben. Aber dann kam Erik Fufak und da habe ich mir gedacht, jetzt wird Bielefeld sicherlich über Fufak richtig Dampf machen. Aber Easy Young kam, ich bleibe bei Easy Young, er kam trotzdem nicht zur Entfaltung, musste raus und ja. Die beiden großen Enttäuschungen bei Bielefeld, die wollten über die Flügel kommen und ja, die hat Essen wirklich gut zugestellt.
Also würdet ihr sagen, Grodowski, der ja auch mal kurz ein Essen-Thema war, zumindest gestern, traut man ihm nicht sehr hinterher.
Darf man nicht überbewerten, das ist natürlich ein Spiel. Ja. Der Mann hat schon seine Qualität, ich glaube 17 Stück hat er letztes Jahr gemacht für Preußen Münster, also den hätte man in Essen auch schon ganz gerne gesehen, nur Bielefeld war da einfach zahlungskräftiger. Aber nein, man hat es mal gut gemacht. Man sollte jetzt vielleicht nicht die Bielefelder Spieler kritisieren. RWE hat es gerade defensiv echt stark gemacht. Tobias Kraulich schon erwähnt. Tom Mustier vor der Abwehr, eine absolute Maschine, der Mann. Klaus Jasula steht genau da, wo er stehen soll, gewinnt im Zentrum die Zweikämpfe, auch in der Luft stark. Also das passte schon. Der erwähnte Fufak auf der Schiene, als er reinkam, ne, da hat mich ja auch schon überrascht, wie der auf einmal grätschen kann da in der Schlussphase. Wir haben ihn ja hier oft für seine defensiven Mängel kritisiert, aber das hat er echt ordentlich gemacht und nee, insgesamt war es schon ein ordentlicher Auftritt.
Wie habt ihr Mathieu Wagner gesehen?
Gut, also das ist ja genau das, was Rot-Weiß Essen in der Hinrunde gefehlt hat. Wenn nämlich einer der Außenverteidiger, eine Person von Brumme oder Altsberger ausfällt, dann ja war meistens ein Qualitätsverlust spürbar. Den gab es jetzt nicht. Mathieu Wagner, finde ich, hat ein sehr, sehr ordentliches Debüt gemacht. Mit 19 Jahren muss man auch erstmal so hinbekommen. Er kommt zwar von Fürth, aber hat, glaube ich, 10 oder 11 Zweitligaminuten erst gesammelt. Dann sofort auf der Bielefelder Alm reinkommen, von Anfang an über 20.000 Zuschauer. Hat er sehr ordentlich gemacht. Ein sehr laufstarker Spieler, ein sehr offensiv ausgerichteter Flügelspieler. Für ihn passt diese Schienenposition auch viel besser, denke ich, als Viererkette. Und wir haben daher ein ähnlicher Spielertyp wie Lukas Brumme, offensiv orientiert, aber hat einen guten Eindruck hinterlassen.
Ja, das Ramien Safi und Lukas Brumme waren gesperrt. Das waren die zwei besten Spieler eigentlich gegen Hannover 96. Deshalb habe ich auch zuletzt gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Rot-Weiß Essen auf der Alm überrascht. Aber unter anderem Matti Wagner, völlig unaufgeregt, solide. Also wie man, kann ich mich nur wiederholen. Der hat kaum solche Spiele in seiner Karriere gehabt, außer ein paar Minuten. Und er hat ja so gespielt, ob der schon, weiß nicht, 100 Drittligaspiele auf dem Buckel hätte. Respekt. Da hat der Uwe Koschinat jetzt ein kleines Luxusproblem, was ein Trainer gerne hat vor dem nächsten Spiel.
Ja, es ist gerade schon angeklungen. Es war mal wieder ein Spiel, wo Jakob Golz, ja, wo man ihn auf jeden Fall herausheben muss, wo er auch ein Stück weit den Sieg, ja, im wahrsten Sinne des Wortes noch festgehalten hat. In der oder mit der Leistung, die er gerade zeigt, haben wir auch schon häufiger hier besprochen, wahrscheinlich sehr schwierig, ihn über die Saison hinaus in Essen zu halten, oder?
Genau, das wird auf jeden Fall extrem schwer, ihn zu halten. Das ist völlig klar. Rot-Weiß Essen hat das ja auch schon gesagt, in Person von Markus Stegmann. Man hat versucht, das Gespräch mit der Goldseite zu suchen. Das war der Stand vor dem Jahreswechsel. Das wurde aber bisher abgelehnt von Jakob Golz. Ist ja auch völlig klar, das ist jemand, der kam als Reservetorwart von Hamburg 2 nach Essen, hat sich dann nach oben gearbeitet, jetzt 6 Jahre an der Hafenstraße, gehört nun zu den besten Torhütern der dritten Liga und möchte sich natürlich den Markt anschauen. Ist völlig klar. Nur Fakt ist, es gab noch vorher keine Angebote für Jakob Golz. Das liegt vielleicht auch daran, dass er nicht so eine herausragende Hinrunde gespielt hat. Also eher eine für seine Verhältnisse durchschnittliche Hinrunde, möchte ich mal sagen. Also es gab selten so Spiele wie jetzt in Bielefeld, wo RWE wirklich Punkte gerettet hat, festgehalten hat. Und so macht er sich natürlich dann wieder interessant für die Konkurrenz, was natürlich für RWE auch eine Win-Win-Situation sein kann, ne? Weil wenn er dann die Klasse hält, nochmal extra motiviert ist, sich für einen Vertrag empfiehlt, dann nimmt man das natürlich gerne so hin. Aber ist natürlich auch noch nicht gesagt, dass er geht. Er muss auch erstmal einen Verein finden. Also natürlich möchte Jakob Goltz den nächsten Schritt machen. Das würde bedeuten zweite Bundesliga. Liga. Also bevor er in Wien, Wiesbaden oder Ingolstadt oder Sandhausen unterschreibt, dann kann er auch in Essen bleiben, weil er da weiß, was man an ihm hat und umgekehrt genauso. Von daher würde ich es noch nicht komplett ausschließen, denn zweite Bundesliga, er will ja auch nicht Ersatztorwart sein. Er möchte ja schon Stammkeeper sein in der zweiten Liga. Das ist schon ein ordentlicher Sprung. Er ist ja auch nicht mehr 20, sondern 26. Viel besser wird er nicht mehr. Aber gut, wenn er so hält, ich finde ihn seit Aachen absolut überragend, was er da hält. Auch gegen Hannover hat er einige Glanzparaden gezeigt. Ich erinnere mich an die erste Halbzeit, dass das Ding da an den Pfosten lenkt. Macht er schon sehr gut momentan. Mhm.
Dann lasst uns jetzt mal das Spiel gestern abschließen und auf die Tabelle schauen. Martin, du hast es eben schon gesagt, oder Wotzi, ich weiß gar nicht mehr, wer von euch. RWE springt jetzt über den Strich. Das ist erstmal so ein kurzes Aufatmen, ein Punkt. Aber es ist bleibt eng da unten, ne?
Genau, da ist ja noch alles enger zusammengerückt. Osnabrück hat gewonnen, Essen hat jetzt 23 Punkte, Osnabrück 22, Hannover 22, ja, Stuttgart 21 und Unterhaching, der nächste RWE-Gegner, 14 Punkte. Die sind so gut wie weg. Absolutes Finale in Essen. Wenn sie das Spiel verlieren, ist vorbei. Dann wäre Essen 14, 26,
12 Punkte.
12 Punkte, danke. 12 Punkte weg, 4 Spiele. Ja, kannst du, ist ja unmöglich. Die haben ja, hast du mir noch vor der Sendung gesagt?
Ja, ich habe es mir
zwei noch Spiele gewonnen.
Zwei Spiele davon, eins ja, ging. Das ist ja, also, 18, seit 18 Spielen ohne Sieg.
Unterhaching, die können nicht mehr drin bleiben eigentlich. Dann kann ja jetzt nicht sein, dass die jetzt auf einmal alles gewinnen. Und, aber es kristallisiert es sich alles so heraus, wie Martin und ich mal das erwähnt haben. Haching weg, gefühlt. Hannover, Stuttgart werden es verdammt schwer haben. Und dann wird einer gesucht. Osnabrück, Essen, Mannheim. Nur jetzt, nach 3 Wochen im Jahr 2025, sehen wir schon so Aachen 29 Punkte, Dortmund 29.
Aue, Sandhausen, genau, 28.
Es rückt näher
weil
zusammen.
Osnabrück, ne? Und Essen so gut gestartet sind. Mhm. Essen eben aus 3 Spielen. Wir haben gesagt, ja, die müssen schon mit 6-7 Punkten starten. Sind jetzt 6 geworden. Keiner hat mit dem Dreier auf der Alm gerechnet. Vielleicht eher auf dem Tivoli. Aber sind 6. Super Start. Und ja, da wird es natürlich alles enger und alle werden nervöser. Und zum Beispiel Mannheim spielt nächste Woche in Saarbrücken. Ich gehe davon aus, dass Saarbrücken gewinnt. Dann wird es auch für Bernhard Trares sicherlich mal gefährlich, den Trainer. Die haben schon einmal gewechselt, Antwerpen ist gegangen, Trares ist gekommen. Aber läuft einfach nicht für Waldhof. Die wollten vor der Saison oben mitspielen, wie so oft die Waldhöfer, und spielen jetzt wieder unten mit. Ja, und Essen hat Haching zu Hause an der Hafenstraße und Osnabrück Dortmund 2. Da könnte es nochmal Bewegung geben auf den Rängen, dass Mannheim runterrutscht und da Essen sich weiter befreit und Osnabrück auch über den Strich springt. Sehr spannend.
Wenn wir jetzt schon bei Haching sind, dann lass uns doch einfach das Thema vorziehen und gleich noch über das sich schließende Transferfenster sprechen. Wotzi, du hast gesagt, Haching so gut wie weg. Also ich schließe daraus 3 Punkte Pflicht?
Ja, das Pflicht ist, oder? Natürlich solltest du so ein Heimspiel besser gewinnen gegen Unterhaching, gegen einen angeschlagenen Gegner, bei dem auch zwei Defensivkräfte ausfallen, Knipping und den zweiten Namen.
Stiefler?
Stiefler, genau. Fallen beide aus, der eine gelb-rot, der eine 5. gelbe Karte, ist natürlich auch ein Nackenschlag für die Mannschaft. Wird trotzdem kein Selbstläufer, die haben es ja auch noch, gestern habe ich mir das Spiel angeschaut, in der Schlussphase hätten sie doch noch den Ausgleich erzielen können. Also
Zweite Halbzeit war gut.
So schlecht sind die natürlich nicht, so Rot-Weiß muss jetzt diesen Rückenwind mitnehmen, mit Selbstvertrauen spielen. Ich finde, momentan passt es auch auf inhaltlicher Ebene, ich glaube, dieses 3-5-2-System tut der Mannschaft gut, passt einfach zu den Stärken vieler Spieler. Für einen Ahmed Arslan, der jetzt in vorderster Linie spielen kann, ist einfach kein Sechser oder Achter. Er hat seine Qualitäten im Abschluss, das hat man gesehen bei dem 2-0. Die Schienenspieler Eitschberger und Brumme oder Wagner, wer auch immer da spielt, spielen da ihre Stärken aus. Und ja, genau so muss RWE weitermachen. Dann bin ich mir auch sicher, dass es da den dritten Sieg in Folge gibt. Und wer hätte nach dem Aachen-Spiel daran geglaubt.
Oder? Dann ist es schon eine kleine Serie, oder?
Dann kann man mal von einer Serie sprechen. 3 Siege in Folge ist in der dritten Liga, kommt nicht so häufig vor. in so einer umkämpften Spielklasse. Das wäre auf jeden Fall wichtig.
Das ist Fußball, das wiederhole ich ja so gerne. Und da meckern alle, ja, letzte Woche haben die so gesprochen, diese Woche so, ist so. Nach Aachen war Rot-Weiß-Essen gefühlt, ja, war alles schlecht, ja. Alles scheiße, um es auf den Punkt zu bringen. Ja, was ist das für ein Kader, wir müssen mehr machen, tun. Und hier. Nach Hannover war wieder alles super. Ja, und jetzt ist alles alles perfekt. Und das ist eben die Gefahr, die kleine Gefahr. Aber das ist ein Drittliga-Duell. Ne? Es war der Tabellenletzte, trotzdem. Haching ist keine Mannschaft, die 0-5, 0-6 irgendwo verliert. Das wird schwierig und da wird sich viel im Kopf entscheiden. Normalerweise muss das Essen gewinnen. Zu Hause, Hafenstraße, 15.000 mit den beiden Dreiern im Rücken. Aber trotzdem muss das Spiel das gespielt werden.
Was glaubt ihr, wie macht Koshinat das personell? Wozu du hast gerade gesagt, da ist jetzt so ein bisschen wieder die Situation, ja. Da gibt's
Never change a winning team, ja, oder genau. Jetzt doch, das ist...
Was ja gut, du, aber Lukas Brumme gehörte auch zum Winning-Team. Er hat ein überragendes Spiel gemacht gegen Hannover mit zwei Toren. Schwer vorstellbar, dass der jetzt auf der Bank sitzt. Matti Wagner hat sich empfohlen.
Aber was sagst du da, Matti Wagner als Trainer?
Weil du kannst ihn nicht kritisieren, wenn er gut gespielt hat.
Aber das ist doch genau das, was du brauchst. Das ist das, und die Frage ist ja, ist nicht nur die linke Position, sondern auch vorne. Ramin Safi war auch stark gegen Hannover. Mhm. Kommt zurück, so, wen nimmst du jetzt raus? Ahmed Aslan wird er kaum rausnehmen. Torben Müsel hat ein Tor gemacht, hat schlampig verteidigt bei dem 1-2, das muss man auch mal erwähnen, aber ist trotzdem ein sehr, sehr guter, gefährlicher Mann, auch gerade bei Heimspielen, ne, mit seinen Ideen und hat immer wieder einen genialen Moment. Also ist genau das, was Rot-Weiß Essen gebraucht hat, was Rot-Weiß Essen nicht hatte in der Hinrunde. Jetzt gibt es eine Konkurrenzsituation, RWE ist stärker geworden, qualitativ auch in der Breite, und das ist eben auch ein Grund für diesen Aufschwung, gar keine Frage.
Okay.
Bleibt die Frage. Sollte RW heute noch was tun in den nächsten Stunden oder nicht?
Super Einleitung.
Das ist die perfekte Einleitung. Bis 18 Uhr ist heute noch Zeit, aktiv zu werden. Passiert da noch was, Wotzi? Du bist fleißig wahrscheinlich am Telefonieren, am Schreiben, wie auch immer. Wie ist da der Stand der Dinge?
Der Stand der Dinge, jetzt, was haben wir, knapp 11 Uhr ist der Stand der Dinge, dass nichts mehr passiert. Außer auf der Seite der Abgänge. Da stehen ja schon noch so Spieler auf dem Zettel wie Dion Berisha oder Robbie De Heese. Der eine könnte ausgeliehen werden, der andere könnte Rot-Weiß Essen ganz verlassen. De Heese, der hat nur Vertrag bis Saisonende, Auflösung, eventuell Berisha ausgeliehen. Vielleicht kommt noch ein Angebot für Boyamba, der wieder nicht im Kader war, wird Rot-Weiß Essen sicherlich auch noch keine Steine in den Weg legen. Glaube ich nicht, aber Deadline Day ist verrückt. Manchmal passieren da wirklich ganz, ganz komische Sachen, mit denen man gar nicht rechnet zur Stunde. Ja, und Zugangsseite ist mit Marek Jansen. Martin hat gestern noch geschrieben, Meppen bleibt stur. Vielleicht werden die sich um 15 Uhr bei RW melden und sagen, hör mal.
Vielleicht
mal
will man sie ärgern und meldet sich auf den letzten Drücker.
Aber, man steckt da ja nicht drin, aber ist das realistisch?
Nein, ich glaube nicht. Es ist jetzt, wie gesagt, noch 5, 6, 7 Stunden. Ich glaube nicht mehr, dass Rot-Weiß Essen einen Spieler verpflichten wird. Es kann passieren, aber ich glaube es nicht.
Aber das ist doch, also die Situation, so wie sie jetzt ist doch eigentlich für alle unbefriedigend, oder?
Total.
Weil der Spieler ist mit dem Kopf gefühlt schon in Essen. Er war jetzt ja auch schon bei den Spielen. Gestern war, glaube ich, auch wieder da.
Ist ja auch eine klare Signalwirkung. Das macht er nicht einfach so, sondern zeigt ja seinem aktuellen Arbeitgeber, pass auf, ich bin Gedanken schon beim neuen Arbeitgeber.
Ja.
So, was willst du mit einem, der gar nicht mehr hier sein möchte? Ne, in der Rückrunde, in der es ja auch sportlich um nichts mehr geht für den SV Meppen, da können die noch irgendeinen Stuss erzählen, die würden noch aufsteigen können. Das ist Blödsinn. Sturheit und Emotionen haben in so einem Geschäft einfach nichts verloren. So. Und damit schadet der SV Meppen einfach seinem Verein mit so einer Haltung. So, du hast es mal vorgerechnet, 100.000 möglicherweise Ablöse plus Gehalt, das ist eine Summe, auf die ein Viertligist normalerweise nicht verzichten sollte.
Ja, Markus Stegmann hat ja auch gesagt, sie haben da schon was Gutes auch angeboten.
Genau. So. Ja. Und jetzt natürlich die Frage, was machst du? Ne, du kriegst Jansen wahrscheinlich nicht. Man hat jetzt fest damit gerechnet, dass es funktioniert. Hat man sich vielleicht ein bisschen verpokert, hat auch nicht damit gerechnet, dass der SV Meppen so stur ist. Völlig klar. Okay, ich kann es nachvollziehen, dass man jetzt sagt, bevor wir irgendwas machen, machen wir lieber gar nichts. Ist auch in Ordnung. Wenn, dann will man sich ja qualitativ verstärken. Mhm. Das hat man immer wieder betont. Ich halte es für gewagt, jetzt keinen Mittelstürmer geholt zu haben, denn das ist ja quasi dieses Profil, das man seit November gesucht hat. Wir haben da so oft drüber gesprochen, kopfballstarker Stürmer. Gut, die letzten beiden Spiele haben gezeigt, es könnte auch ohne funktionieren, aber ich finde schon, es gibt manchmal Situationen, Phasen einer Saison, in der man so einen kopfballstarken Zielspieler benötigt, den hat man jetzt nicht,
Und Uwe Koshinat spielt eigentlich immer mit so einem Zielspieler. Jetzt hat es zweimal nicht
geklappt. Er hat es ja gestern noch betont, dass er noch so einen Spieler haben möchte eigentlich. Mhm. Ne? Aber Jetzt gerade kann ich nachvollziehen, dass man sagt, pass auf, bevor wir irgendwas machen, machen wir gar nichts. Ja. Aber trotzdem hätte es schon gepasst.
Es ist auch so, Kira. Hätte Rot-Weiß Essen gestern verloren, würde an der Hafenstraße jetzt viel mehr rumtelefoniert werden. Bin ich mir sicher, ist so.
Ja.
Aber gestern haben die haben gesehen, gegen Hannover hat es geklappt, gegen Abstiegskandidaten, jetzt haben wir auch vor allem überrascht. Vielleicht geht's so. Und der SV Meppen ist einfach nicht nur stur, das ist unprofessionell, was sie machen.
Ja.
Das ist, da habe ich Marco Stegmann noch mal gesagt, als wir telefoniert haben. Ich glaube, die wollen euch so ein bisschen veräppeln, weil verarschen auf gut Deutsch gesagt. Die sind stur, die sind beleidigt, dass man da hintenrum an den Marek Jansen gegangen ist, dann das Gespräch mit Meppen gesucht hat, nachdem man sich mit Jansen einig war und die sagen, nö, machen wir jetzt nicht. Aber da geht's ja, das ist ein Viertligist, da geht's um ein Paket von 100.000 Euro, 50.000 Euro jetzt sofort, plus Boni bei einem Essener Klassenerhalt, plus ein Boni bei einem Essener Niederrhein-Pokalsieg. Wer kann sich das denn erlauben? Also
aber absolut amateurhaftes Verhalten. Die haben normalerweise haben die Vereinsverantwortlichen sämtliche Daseinsberechtigungen verwirkt mit so einer Aktion. Ja.
Und hinzu kommt, was du gerade angesprochen hast. Der zeigt sich bei jedem Spiel, der Marek Jansen.
Ja.
Ob heim oder auswärts.
Ja, ist bewusst, also, er will zeigen, ich gehöre da nicht mehr hin, ich möchte nach Essen. Völlig klar.
Das ist nicht, also,
aber dann wird es ja zu dieser Geschichte irgendwie passen. Also wir wissen es jetzt nicht, wir haben kurz vor 11, dass da heute irgendwie noch der Anruf kommt und alle sich denken, was
vielleicht
war das
kehrt noch Vernunft ein, ich möchte es nicht ausschließen. Bis heute 18 Uhr ist es ja möglich. Vielleicht kehrt noch Vernunft ein und man meldet sich auf den letzten Drücker. Man weiß es nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sonst noch irgendwas passieren sollte.
Okay, wir gehen davon aus, Jansen kommt jetzt nicht, erst im Sommer. Es kommt kein anderer Stürmer mehr. Wie würdet ihr dann diese Transferphase bewerten? Findet ihr, RW hat sich gut verstärkt?
Ich finde schon. Also ich glaube, so ein Mittelstürmer hätte das Ganze nochmal richtig abgerundet. Mhm. Aber man hat es ja jetzt zwei Spiele lang gesehen. Ne? Welche Bedeutung Klaus Jasula für diese Mannschaft hat, die Sechserposition, war für mich noch wichtiger als die Mittelstürmerposition, weil das ist genau das Profil, das RWE gefehlt hat. Ein erfahrener, zweikampfstarker Mann, ballsicher, ein Wortführer, jemand, an dem sich die anderen aufziehen können. Der hat gefehlt, der macht RWE besser. Martinovic finde ich richtig, richtig stark, auch wenn er noch nicht selbst getroffen hat, aber der war ja auch wieder an beiden Toren beteiligt. Mit dem
kaum
Schuss.
Vom Ball zu trennen. Ne?
Kaum vom Ball zu trennen, unfassbar intensiv gegen den Ball, was der Meter macht. Der war auch noch geschwächt durch eine Erkältung. Sein Einsatz war ja sogar auf der Kippe, und was er da in 70 Minuten wieder abgerissen hat. Aller Ehren wert. Ramin Safi vorne macht es echt gut. Hat gegen Hannover sehr, sehr gut gespielt. Arslan schon angesprochen, dann hast du ja immer noch einen Dumbuya, du hast immer noch einen Winzheimer, der irgendwann zurückkommt. Also es kann schon funktionieren, das Personal ist da. Trotzdem so dieses Profil, Kopfballspieler hätte dann doch noch geholfen. Aber alles andere, Matti Wagner.
Über Misut haben wir noch gar nicht gesprochen. Der ist gekommen quasi nach unserem letzten Talk, deswegen war er hier noch gar nicht Thema. Wie schätzt ihr ihn ein? Ist das eine Verstärkung?
Definitiv.
Kann er der Mannschaft helfen?
Definitiv. Ich habe da nur Superlative von ihm gehört, vielleicht ein bisschen übertrieben, vom ehemaligen Trainer Benedikt Weeks, der den in fast 40 Spielen beim SV Strahlen geführt hat. Klar, so Ex-Trainer reden auch immer fast nie negativ über Spieler, muss man auch sagen, weil da will sich auch keiner irgendwie verscherzen und respektvoll sein und etc. Aber Misuta hat in jedem seiner Vereine geliefert. Ob es in Strahlen war 2 Jahre, top, Leistungsträger. Nächster Step, Mainz 05. Da war schon Rot-Weiß Essen an ihm dran, aber war noch nicht so überzeugt. Das war noch zu Jan Novaks Zeiten. Dann ist er nach Mainz gegangen, bei der U23 2 Jahre abgeliefert. Dann war RWE wieder dran, hat auch Christian Flüttmann noch gestern bei Magenta Sport verraten, dass man ihn vor 1,5 Jahren wollte. Ist nach Bielefeld gegangen, erstes Jahr top. In dieser Saison läuft es nicht so für ihn. Aber er ist eine Fleißbiene, er ist eine halbe Stunde vor dem Training da, nach dem Training schießt er noch aufs Tor, absoluter Profi auf dem Feld, dribbelstark, laufstark, torgefährlich, gute Scorerwerte, wenn man ein bisschen auf Transfermarkt schaut, ist ein rundum guter Spieler. Und wie gesagt, wenn alle gesund bleiben, hat Rot-Weiß Essen auf Strecke, wenn alle gesund bleiben, ein Luxusproblem vorne. Martin hat es angesprochen.
Ja.
Arslan, Martinovic, Safi, Misuta.
Dumbuya, Winzheimer. Ne?
Ja, Dumbuya, Winzheimer, klammer ich mal so ein bisschen aus. Aber weil der eine ist absolut nicht in Form, Dumbuya. Winzheimer kommt im März, braucht dann vielleicht immer noch 2 Wochen. Aber allein die 4 Spieler. Ja, und so ein Owusu und Boyamba, wenn Boyamba jetzt auch bleibt. Also ich weiß nicht, der kann doch das Fußballspiel nicht verlernt haben. Im Endeffekt schlummert da wirklich sehr viel Potenzial bei Rot-Weiß. Aber die müssen gesund bleiben, das hat Uwe Koschnert auch betont, ne? Wenn jetzt mal wirklich.
Ja, Martinovic darf nicht ausfallen.
So einer, ja, sich verletzt.
Dann sprechen wir wieder drüber. Ja. Hätten sie mal im Winter noch einen
geholt. Aber es waren jetzt 4+1, ja, richtig? +1 sage ich Jansen, ne?
Mhm. Ja.
Es ist schon 5 Transfers in der Wintertransferperiode. Letztens, glaube ich, 4 Transfers 2019-20 zu Zeiten von Christian Tietz, Corona-Saison. RWE hat schon wirklich, also mehr konnte man fast nicht machen. Der RWE hat alles versucht, alles unternommen und dann werden wir Ende Mai sehen, ob es gereicht hat.
Also Stegmann, Flüthmann, Schulnote 2 von euch, oder?
Für die Wintertransferphase.
Ja, ich spreche jetzt nur vom Winter, genau. Ja.
Ja, definitiv.
Würde ich schon sagen.
Das ist Abschlusszeugnis, kommt dann Ende Mai.
Ja, aber werden wir sehen.
Aktuell sieht es gut aus.
Aktuell sieht es gut aus.
Die erste Arbeit ist schon mal auf gut geschrieben.
Naja, wenn wir natürlich nochmal über den Sommer sprechen, wenn du so siehst, wie plötzlich so ein Mustier jetzt aufblüht, ne, dann gibt es ja vielleicht dann auch eine Nachbetrachtung.
Finde ich auch irre, weil war ganz ewig lange ja gar kein Thema irgendwie. Ja,
ist jetzt auch nochmal so ein interner Zugang
gefühlt. Jetzt Woche für Woche wird er immer positiv.
Den positiven Eindruck, den er gegen Stuttgart schon hinterlassen hat. Wie gesagt, hat sich in der Sommerpause den Fuß gebrochen, hat dann lange gebraucht, um wieder in Form zu kommen. Aber das ist ein absoluter Gewinn, ein positiver Typ, ein Strahlemann. Den mögen alle in der Kabine, ist mir auch im Trainingslager aufgefallen. Sehr, sehr beliebt bei den Kollegen. Und der bringt einfach so eine unfassbare Intensität rein. Der läuft ja, das ist Wahnsinn, wirklich. Also der hat RWE wirklich geholfen.
Ja gerade viel positive Stimmung hier. Wir schauen mal, ob sich das am Wochenende beim Heimspiel.
Ist ein Wochengeschäft.
Ja, gegen Unterhaching fortsetzt. Ob dann tatsächlich die kleine Serie gestartet wird und wir am Montag hier wieder sitzen und über den dritten Sieg in Folge sprechen können. Danke euch beiden. Wir hoffen, ihr schaltet in der nächsten Woche am Montag wieder ein, bei YouTube oder auf eurer liebsten Podcast-Plattform. Folgt uns gerne überall, hinterlasst uns Feedback, wir freuen uns immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
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 Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.